Vor der CD ist nach der CD. Der Wingenfeller Podcast. Alte Männer erzählen vom Krieg.
Moderiert von mir, Oliver Plöger.
So, und damit ganz herzlich willkommen, ja, zu unserer ersten Ausgabe, zu unserer ersten Episode, so heißt das ja immer so schön, wenn man Podcasts macht, von Wingenfelder, der Podcast, moderiert von mir, ganz kurz, Oliver Plöger. Ich bin freier Journalist seit 15, 20 Jahren, ich war jahrelang bei Radio 1 Live, ich habe mal bei Rock am Ring moderiert und so weiter, also ich habe da ja schon so einen Fuß so ein bisschen drin in dieser ganzen Materie und es soll hier natürlich nicht primär um mich gehen, sondern um... Ja, und die beiden, danke fürs erste Mal dazwischenlabern, die beiden Namensstifter dieses Podcasts, nämlich die Gebrüder Wingenfelder, und zwar Kai zu meiner Rechten.
Ganz genau.
Und den Thorsten auch zu meiner Rechten, aber so ein bisschen weiter geradeaus.
Ja, ganz genau.
wenn alte Männer vom Krieg erzählen, ist es ja häufig so, weil alte Männer mit Erinnerung und so, ich glaube, die müssen sich da so ein bisschen orientieren. Das heißt, wir haben uns einen kleinen Schlachtplan vorweg ausgedacht. Und den könnte man, glaube ich, abheften unter dem Hashtag chronologisch oder Chronologie. Ich würde mit euch ganz gerne eigentlich von vorne anfangen und nicht nur eure Station oder die Station eurer musikalischen Karriere so ein bisschen abbilden in den nächsten Folgen und Stunden, Episoden, die wir gemeinsam verbringen werden, sondern auch gerne etwas aus eurem Leben wissen. Und deshalb wäre meine erste Frage einfach mal ganz platt vom Kopf. Kai, du bist 1959 geboren, der Thorsten 1966. Das heißt, dazwischen gibt es ein Gap von 7 Jahren. Das heißt, du hast ungefähr schon 7 Jahre mehr oder weniger aktiv am Leben teilgenommen, bevor der liebe Thorsten in dein Leben trat.
Das ist richtig, ja.
Kannst du dich noch an den ersten Moment erinnern, als ja, du dein Bruder, dein kleines Brüderchen da zum ersten Mal gesehen hast?
Jetzt sei vorsichtig. Da war was, da schrie.
Ja, ja, das glaube ich.
Und meine Mutter sagte, ich soll es auf den Arm nehmen. Und mein großer Bruder wollte ihn nicht rausrücken. Daran kann ich mich noch erinnern.
Ja.
Aber so richtig dick kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ein paar Mal die Windel wechseln musste. Das war weniger angenehm in meinem Alter.
Ja.
Aber ansonsten fand ich es eigentlich spannend, einen kleinen Bruder zu haben.
Mhm. Und einen größeren Bruder hattest du schon, hast du gerade
Ja, einen größeren Bruder hatte ich schon. Der ist genau, das ist der gleiche Altersunterschied. Also das Gap ist gleich. Der ist 6 Jahre älter.
Das heißt, ihr seid 3 Brüder, die im Abstand von 7 Jahren.
Das sind immer 6. Also ich bin ja November und erst im März oder ein halbes Jahr
dazwischen. Ja, ja, genau. Eine Schwester gibt es nicht?
Nicht mehr. Wir hatten eine Stiefschwester, die ist aber schon tot.
Okay, das tut mir leid. Umgekehrt.
Umgekehrt.
Thorsten, wann hast du zum ersten Mal Kai wahrgenommen?
Ja klar, wir haben ja dann zusammen gewohnt, wir haben auch ein Zimmer zusammengeteilt später und haben auch eine Menge zusammen gespielt und es gibt auch Geschichten, klar, wenn du mit deinem, sag mal so, das Alter versendet sich, je älter du wirst, ne? Aber wenn ich im Alter von 6 mit jemandem spiele, der ist 12, das geht noch,
ja.
Und dann aber 12, 18 ist dann schon ein Unterschied, aber als wir Kiddies waren irgendwie oder ich Kiddie war, haben wir schon im Sandkasten gespielt und mit Messer Joe und Autos und... Messer Joe war immer so ein Spiel-Indianer, den, glaube ich, Kai erfunden hat, irgendwie, ich weiß nicht.
Nee, den hat mein großer Bruder erfunden.
Und, okay. Und wenn wir dann Städte aufgebaut haben, das ist das, was die Kiddies ja heute gar nicht mehr kennen, mit Indianern und Decken über Polster, das waren die Berge und dann kam plötzlich Messer Joe und hat dann deine ganzen Leute gekillt.
Ich frage mich gerade, ob so eine Figur im Jahr 2019 immer noch Messer Joe genannt werden würde.
Politisch korrekt ist egal, das ist Literatur, das ist Huckleberry Finn.
Ja.
Und Huckleberry Finn hat immer Angst zusammen mit seinem Freund Tom Sawyer vor Messer Joe,
ganz genau.
Weil es dieses Halbblut ist. Ja.
Ah, okay.
Und mein großer Bruder hat das schon mit mir so gespielt, da kam irgendwann einer um die Ecke und dann lagen meine ganzen kleinen Figuren alle platt auf dem Boden, waren alle tot. Also, Alter, das war Messer Joe. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ja.
Wer denn sonst?
Und, aber ich war schon ein bisschen älter, weil Thorsten konnte mit mir nur spielen, bis ich 10 Jahre alt war, weil dann war ich auf dem Internat. Das heißt, er war so 4, ja, und ich war so kurz vor 10 irgendwie. Und dann habe ich mit meinem kleinen Bruder halt auch Messer Joe gespielt. Das ist halt so in der Familie.
Warum bist du aufs, oder musstest du aufs Internat, wolltest du?
Ich musste.
Warum?
Weil meine schulische Leistung nicht dem entsprach, was man von mir erwartet hat.
Das
ging aber auch nicht, weil ich bin... Ich war in einer Klasse mit 36 Schülern, in der 5. damals im Gymnasium in Großburg-Wedel und davon gab es, glaube ich, 6 oder 8 fünfte Klassen. Also es war ein extrem geburtenstarker Jahrgang.
Ja.
Und dezent ausgedrückt brauchte ich etwas mehr Aufmerksamkeit und Zuneigung, ja, die ich nicht hatte. Und hatte ein sagenumwobenes Zeugnis, glaube ich, mit 5 Fünfen und einer 6.
Ja.
Und da gab es Leute in der Schule, die waren der Meinung, man sollte mich dann vielleicht doch lieber auf irgendwie eine Sonne oder eine Realschule stecken. Bis auf den Deutschlehrer, der hat meinem Vater dann einen Aufsatz gezeigt, den ich geschrieben habe, und meinte, er könne sich nicht vorstellen, dass ich irgendwie ein bisschen blöd im Kopf wäre. Mein Vater sollte sich mir darüber Gedanken machen, ob er vielleicht eine Schulsituation für mich finden könnte, wo ich irgendwie wenigstens ein bisschen gefördert wäre und nicht einfach als 36. Schüler irgendwie der Klassenkasper bin. Und dann hat er mich aufs Internat geschickt. Das hat funktioniert.
Das war damals noch in Hamburg, richtig?
Nee, da haben wir schon längst nicht mehr in Hamburg gewohnt. Wir haben nur in Hamburg gewohnt, bis wir...
Ihr seid geboren in Hamburg, deshalb?
Wir sind beide in Hamburg geboren, aber als Thorsten geboren wurde, waren wir theoretisch schon in Isernhagen. Das ist bei Hannover, Groß-Wohl-Wehl, die Ecke.
Was war der Grund für den Umzug?
Geschäftlich, Business.
Ja. Und Vater hat einen anderen Job gekriegt.
Jobveränderung.
Ja. Was hat deine Mutter, eure Mutter, was hat die gemacht? War die Hausfrau klassisch zu der Zeit?
Die kam aus die hatte quasi so einen Sekretärinnenjob quasi gelernt und war dann Hausfrau, klar, mit drei Kindern in der Form. Damals, zu dem Zeitpunkt, warst du genau das, ne? Hast du den Laden geschmissen. Und die hat dann später, als unser Vater sich dann mehr oder weniger selbstständig gemacht hat, dann ein bisschen assistiert. Aber hat uns drei dann irgendwie versucht, irgendwie um die Kurve zu bringen.
Wart ihr gehobener Mittelstand? Wart ihr irgendwas darunter? Deine oder eure Eltern, waren die vermögend?
Wir waren alles. Unser Vater war in der Hochzeit Geschäftsführer eines der führenden Betonunternehmens in Deutschland. Also so waren wir schon sehr weit oben. Aber nach dem Tod oder nach der Krankheit, also es gab dann erst gestorben am dritten Herzinfarkt, und nach dem zweiten Herzinfarkt ging es dann relativ krass bergab.
Wann ist er verstorben?
Der ist 1980 verstorben.
Ja.
Und dann ist unsere Mutter dann aufgrund von paar Formfehlern dann mit viel Schulden dann hängen geblieben, und dann hat sich dann alles so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Ne? Also wir haben Country und Western erlebt.
Lebt eure Mutter noch?
Nein. Seit drei Wochen nicht mehr.
Dann hätte sich jetzt Beileid.
Ja, aber
drei Wochen ist noch sehr...
Ja, klar.
Ja, war für sie aber besser so.
Ja,
sie
genau.
Wollte auch nicht mehr.
Ist fast 90 geworden, und wir haben sie alle noch relativ kurz davor gesehen, und Tod gehört, ist ein Prozess des Lebens. Und so wie es passiert ist und wie es war, es, glaube ich, hat es sogar eine Menge Schönheit in sich.
Ja. Und sie war eine starke Frau, oder musste sie eine starke Frau werden, weil euer Vater relativ früh verstorben ist und sie hatte dann Schulden und Kinder? Nicht einfach.
Nee. Ja, die Kinder waren ja nicht mehr da. Der Einzige, der war Thorsten.
Ja.
Die anderen waren alle schon aus dem Haus irgendwie.
Ja.
Und das war eine blöde Situation für sie, mit Sicherheit, aber das hat sie so gut es ging irgendwie gemeistert. Sie hatte jetzt auch keine Probleme, sich von dem einen Status zu dem anderen Status zu begeben und einfach wieder arbeiten zu gehen. Das war für sie sogar sehr schön, weil sie einfach wieder Freundin hatte und war jetzt Helga Wingenfelder und nicht die Frau von Karl-Heinz Wingenfelder. Das war manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig für sie.
Was war da euer Vater für ein Typ?
Ein sehr dominanter Mensch, würde ich sagen.
Er ist 1918 geboren, also kann ja jeder selber rechnen, also auch Hauptmann der Wehrmacht mit Russland und Kriegsgefangenschaft und dem ganzen Gedöns. Ich glaube, wenn man aus Russland zurückkommt in den jungen Jahren und da seine Truppen da, seine Leute am Start hat, dann kannst du ja selber an deinen fünf Fingern erzählen und erzählen, was für Dinge passiert sind. Und da wurde auch nicht viel drüber geredet.
Ja. Das war noch, das war noch die, diese Generation, glaube ich, auch
aus. Das ist die alte Generation gewesen. Und da haben wir auch, und Kai, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr als ich, habe ich da ein bisschen rausgetrickst, auch noch drunter zu leiden gehabt. Ne? Das kann sich vielleicht heute der ein oder andere gar nicht mehr vorstellen, wie diese Generation versucht hat, dann ihr Leben danach dann zu leben.
Habt ihr mal Fragen gestellt oder so?
Jein, ja. Aber man hat relativ schnell gemerkt, also wir haben ja am Anfang dieses Podcasts mal gesagt, alte Männer erzählen vom Krieg.
Jetzt erzählen wir tatsächlich vom Krieg. Ich muss da gerade voll schmunzeln.
Hat definitiv nicht davon erzählt. Genau. Ja. Und ich hatte eine Zeit lang so meine Schwierigkeiten mit meinem Vater, das muss man einfach mal direkt so sagen. In dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde, sage ich einfach mal, ich kann durchaus verstehen, dass diese Menschen bei dem, was die erlebt haben, das kannst du, glaube ich, nicht verarbeiten. Und deswegen wollen die da auch nicht drüber sprechen, weil das, glaube ich, jenseits unseres Vorstellungsvermögens ist, was da passieren kann und was da auch passiert ist. Und ich will auch gar nicht wissen, was er da alles gemacht hat. Das ist ein bisschen schwierig für ihn gewesen. Und die Situation, die er hinterher gehabt hat, auch, also der hat bis zuletzt noch in seiner Schulter noch einen Granatsplitter drin hängen gehabt, war zweimal im Internierungslager, also einmal bei den Russen, und dann haben ihn die Engländer nochmal weggeknallt.
Wow. Ja.
Und da war das Leben eigentlich schon vorbei. Und meine Stiefkinder, also seine Stiefkinder, meine Schwester und mein großer Stiefbruder noch, der auch schon tot ist irgendwie, da hat die Frau, hat ihn dann in der Gefangenschaft einfach verlassen, ist mit dem Ami durchgebrannt und hat die beiden Kinder zu Hause gelassen. Also der hatte einfach eine harte Zeit. und zwar in einer Art und Weise, wie wir uns das heutzutage mit unseren 75 Jahren Frieden gar nicht mehr vorstellen können.
Ja, wahrscheinlich, also dem einen oder anderen heutzutage wird schon eine Episode reichen, dessen, was dein Vater dazu gestoßen und widerfahren ist. Und ich meine, das war ja so viel auf einmal. Ja, ich glaube, das kann man schon nachvollziehen, dass man da irgendwann die innerliche Tür zumacht und sagt
ja,
so.
Ja, es ist trotzdem ist es so, dass es einen Moment dauert, ne, bis man irgendwie als Sohnemann dann so checkt oder irgendwann dahinter kommt, ah, so hat der Kollege getickt und so ist das. Und dann machst du dann irgendwie auf deine Art und Weise dann den Frieden mit der Situation. Und unser Vater war nicht oft da. Und wenn er dann da war, war es manchmal ein bisschen unrund, manchmal sogar sehr, sehr, sehr unrund und wahrlich auch nicht immer witzig. Aber wie gesagt, was Kai gerade gesagt hat, ist, glaube ich, gesetzt. Und langsam irgendwann in dem Alter, wo wir sind, dann versuchst du den Rucksack irgendwie dann auch mal durchzugucken und sagst dann, nun reicht es auch. Ne? Nun haben wir irgendwie unseren Frieden damit gemacht und versuchen es irgendwie anders oder vielleicht auch besser zu machen.
Aber klar, mein Vater war eine sehr autoritäre Persönlichkeit. Und das Militär ist in ihm schon ein bisschen haften geblieben.
So ein bisschen Familienpatriarch.
Der hat auch mal zugehauen und war jetzt nicht irgendjemand, der sich wirklich mit den Kindern beschäftigt hat. Das muss man einfach so sagen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit meinem Vater irgendwann mal eine Stunde in Eintönigkeit oder irgendwie verbracht habe oder gekuschelt habe oder sonst irgendwas, stand bei uns nicht auf der Tagesordnung.
Tja, und dann machst du auch noch Mist in der Schule, kommst nicht hinterher und musst aufs Internat, das auch noch.
Ich habe davor schon Briefkästen gesprengt und so.
Oh ja, da ging was. Mein Brüderchen hat eine ganze Menge Mist gemacht. Ja.
Es gibt. Als dein großer Bruder dann aufs Internat musste, warst du traurig, geschockt, hast du dich alleine gefühlt? Wie hast du das empfunden?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist, Ich kann mich gut an eine Zeit erinnern, wo ich im Grunde genommen, weil unser ältester Bruder Norbert, der war schon lange weg, der hat dann studiert und Kai war auch weg, dass ich dann quasi mit unseren Eltern dann alleine aufgewachsen bin in so einer neuralgischen Zeit. Irgendwann war keiner wieder da. Mhm. Das war dann aber eigentlich die spannendste Zeit, weil er dann eben eine Gitarre drüben hatte und ich habe Musik aus dem anderen Zimmer gehört, die ich nicht kannte. Und er hat mich so ein bisschen, muss ich ganz sagen, er hat mich, also die musikalische Früherziehung war dann irgendwie die Sinne, die kam durch Brüderchen. Mhm. Und er hat gesagt, pass auf, bei den Beatles gibt es übrigens auch nicht nur dieses rote Best of einmal das blaue, es gibt auch das weiße Album.
Ja, ja.
Und wenn du das hier hörst, dann hör doch mal das. Und dann lief irgendwie Genesis drüben oder Neil Young und solche Sachen und auch. Na, irgendwann kam ich in diese Hardrock-Phase, die hat er da auch so ein bisschen begleitet und so, hör mal, das ist geil, das ist cool und eben auch, er hatte die erste Gitarre, die ich mir immer ausgeborgt hatte und mit der ich dann gespielt hatte, ne? Und das war schon okay. An die Phase kann ich mich eigentlich am meisten erinnern. Mhm. Und andere Sachen, ich habe halt viel Sport gemacht in der Zeit, da haben sich unsere Wege nicht gekreuzt.
Ja.
Und und mit 14 war dann die Messe gelesen. Als ich 14 war, da ist unser Vater dann gestorben morgens und dann sind unsere Mama und ich in eine Wohnung gezogen. Kai wohnte in Hannover und dann ging es eigentlich relativ schnell. Alles so.
Ja. Als du aufs Internat kamst, Kai, ich meine, du warst ja von jetzt auf gleich so auf dich allein gestellt im Prinzip. Du kanntest da wahrscheinlich kaum jemanden.
Nee, gar keinen.
Und du warst da noch mal wie alt? Nehme ich 10. Mal kurz an die 10.
Das ist das war ein bisschen hart. Also ich wollte da auch nicht bleiben am Anfang. Ja. Ich habe die Notwendigkeit noch nicht erkannt. Irgendwie.
Sie auch.
Und das war ein bisschen komisch, weil das war ein großes Zimmer mit 6 Stahlbetten und 2 Schränken, das weiß ich noch genau. Und der Einzige, der da drin lag, war ich und die anderen hatten alle 2 mein Zimmer.
Wie weit war das entfernt von deinem Zuhause?
Das war in der Nähe von Einbeck, also so knapp 100 Kilometer.
Wo Becks herkommt, glaube ich.
Einbecker kommt der. Ja. Becks kommt aus Bremen.
Ja, sorry. Okay.
Und das ist um Solling, das ist so ein kleines Mittelgebirge, Dassel heißt das. Das war ein kirchliches Internat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche, die Paul-Gerhardt-Schule. Was übrigens am Ende des Tages echt eine sehr schöne Schule war für mich. Aber am Anfang fand ich es irgendwie blöd und wollte nicht bleiben. Mein Vater hat mich dann bei einem Gespräch mit dem Rektor davon überzeugt, durch Tritte unter dem Tisch, dass ich da bleiben möchte.
Oh Mann.
Ich bin aber eben dafür dankbar, dass er es gemacht hat, weil da hat er die Weitsicht gehabt, dass er wusste, dass es für mich besser ist, als wenn ich zu Hause bleibe, weil ich glaube, wenn ich zu Hause geblieben wäre, dann wäre das nicht so eine Zeit gewesen für mich und ich hätte auch nicht das gelernt, was ich auf dem Internat gelernt habe. Eigentlich war es super. Es gibt also auch Dinge, für die ich ihm eigentlich dankbar bin.
Du hast gerade schon kurz erwähnt, du hast auch irgendwie Briefkasten in die Luft gejagt und sowas. Wo kam der Antrieb dafür her? Also auf was warst du sauer?
Ich war nicht auf irgendwas sauer. Wir haben experimentiert mit Unkraut, Extra und Puderzucker und haben festgestellt, das macht Krawumm und mit Schwefelschnüren kann man da alles Mögliche mit in die Luft jagen. Auch Briefkästen, das fanden wir irgendwie cool. Ist total Schwachsinn. Wenn einer heute meinen Briefkasten irgendwie in die Luft sprengen würde, ja, dem würde ich den Marsch blasen. Aber ich fand es damals.
Kommt halt an, was für eine Rechnung gerade drin ist. Ne?
Möglicherweise, ja. Aber damals fand ich das irgendwie spannend. Also wir haben halt viel Blödsinn gebaut.
Ja. Und auf dem Internat Hattest du dann deinen Erstkontakt mit, ja, mit Musik, die spannend und interessant war? Oder gab es da vorher schon mal ein Vorfühlen?
Nee, das Vorfühlen gab es da vorher nicht. Vorher gab es nur zu Hause La Montanara und keine Ahnung, was mein Vater so gehört hat. Meine Mutter hatte so kleine Singles mit
James Last.
Genau, Ronny, kennt ein Land irgendwo und vor allen Dingen mein Freund der Baum und so, Alexandra. Sie war ein großer Fan von Alexandra. Mhm. Da, aber das war jetzt alles nicht meins. Und das kam dann eigentlich im Grunde genommen, ging es auf dem Internat los. Weil da gab es eben auch ein paar ältere Jahrgänge, die haben dann Dinge gehört, die ich nicht kannte. Und dann gab es mittwochs irgendwie auf Deutschlandfunk oder wie das immer hieß damals, gab es die Hitparade um 20 Uhr und hatte so ein kleines Radio von meiner Tante aus Amerika geschickt bekommen. Unterm Kopfkissen konnte man dann so die Sachen hören. Da gab es dann Slade und so, da ging es halt
ja,
los.
Ja, ja. Okay.
Und das fand ich dann sehr spannend. Damit hat es eigentlich begonnen.
Eine Tante in Amerika?
Ja, ja, genau.
Die Schwester
von meinem Vater.
Wann ist die rüber und warum?
Die ist gleich nach dem Ende des Kriegs rüber, weil sie jemanden gefunden hat. Den hat sie geheiratet, dann das Tanzstudio Edelweiß gegründet und eine Menge Kinder in die Welt gepflanzt.
Tanzstudio Edelweiß in welcher Stadt in Amerika?
In der Nähe von Boston,
okay.
Massachusetts, in Maine. Rochester heißt das Kaff, das ist Maine.
Aha. Wart ihr da mal?
Nee, leider nicht. Wir haben jetzt über die Social-Media-Geschichten bei Facebook dann ein bisschen Kontakt zu den Kindern. Und genau, das ist eigentlich, wir wollten eigentlich immer rüber und haben es bis jetzt noch nicht geschafft, aber... da gab es dann viele, viele Bilder und Sachen plötzlich und das ist schön. Also das ist dann der Vorteil von solchen Sachen, dass du dann da mal Kontakt knüpfen kannst.
Die waren aber mal bei uns. Also ich bin noch mit meinem Onkel, also dem Ami, bin ich dann noch durch Großburg-Wedel gelaufen und habe ihn gefragt, ob wir mal ein Bier trinken wollen. Und dann sind ich in die Kneipe gegangen, habe mich schon komisch angeguckt und habe ihm Malzbier bestellt. Das fand er total lustig. Er meinte, wenn ich dann älter bin, könnten wir auch mal ein Bier trinken gehen. Okay. Aber der war nett, den mochte ich. Der war bei der NASA und so und das war cool.
Oh, das ist
also General Electrics für die NASA.
Durftest du, als du im Internat warst, am Wochenende nach Hause oder zweimal im Monat oder so?
Es gab ein Heilfahrtwochenende mit verlängerten Tag. Also damals gab es ja samstags noch Schule, da konnte man dann halt Freitag fahren, einmal im Monat. Man musste nicht nach Hause, man konnte nach Hause und konnte auch jedes Wochenende, wenn man wollte. Mhm. Das wollte ich aber nicht. Ich glaube, meine Eltern waren auch ganz froh, wenn das nicht so war.
Warum wolltest du das nicht?
Weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe und ich fand die Wochenende mit am spannendsten. Weil am Wochenende haben wir dann im Internat rumgegangen, hat es keine Schule, keine Hausaufgaben, konntest einfach verrückte Dinge machen. Oder ich bin zu meinem Kumpel irgendwie nach Seesen gefahren und dann war ich da bei seinen Eltern und habe mit dem Hund gespielt. Aber im Grunde genommen waren die Wochenenden auf dem Internat eigentlich sehr schön.
Was würdest du sagen, so sind die Hälfte der Leute oder der Schüler am Wochenende nach Hause und die restlichen 50% hatten das Ding für sich alleine? Oder?
Es war ein gemischtes Internat. Also die Hälfte der Schüler, die in meiner Klasse waren, waren Externe. Die kamen theoretisch aus der Umgegend. Und die andere Hälfte war aus dem Internat und davon würde ich sagen, sind am Wochenende vielleicht maximal die Hälfte mal nach Hause gefahren. Viele sind da geblieben. Mhm. Es gab einige, die sind jedes Wochenende gefahren, was weiß ich, Prinz Heinrich von Hannover, der war jedes Wochenende weg. Wupp,
ja. Ja, ja.
Und dann gab es aber auch Leute, die sind selbst irgendwie an den Heimfahrtwochenenden da geblieben.
Mhm. Du hast gerade schon eine Band erwähnt wie Slade, die sollte der eine oder andere kennen. Gab es irgend so ein Erweckungserlebnis, vielleicht ein Song, wo du dachtest, so, wow, Alter, was ist das denn? Das klingt total gefährlich oder das klingt total anders, das klingt total neu, der irgendwas mit dir gemacht hat.
Der Erweckungserlebnis, der irgendwas mit mir gemacht hat. Neu, gefährlich.
Alles auf einmal wissen.
Naja, das, sagen wir mal so, ich bin mit 12 konfirmiert worden, ich richtig sehe, glaube ich 12 oder 13, und dann hat mein Onkel mir 4 Platten geschenkt, die ich mir gewünscht habe. Mhm. Und da war eine dabei. Das war die Band, die ich am Anfang am besten fand. Das war Led Zeppelin.
Wow.
Und das war Houses of the Holy, die habe ich von ihm bekommen, weil die anderen kannte ich zwar auch mit Immigrant Song, aber die wollte ich unbedingt haben. Mhm. Und das war so die erste Band, wo ich jetzt irgendwie, wenn du mich jetzt fragen würdest, musikalisch das erste Mal Fan war, weil das fand ich tierisch. Das erste Mal gekickt hat mich eine Band, die ist total bescheuert. Ja? Und das Stück heißt Gimme That Thing von The Pipkins. Ja? Das ist sowas von blöd, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber das fand ich irgendwie cool. Aber da war ich, glaube ich, wirklich 10. Mhm. Oder halb 10. Ich weiß nicht.
wenn du diese Led Zeppelin-Platte heutzutage hörst.
Es ist immer noch gut. Es gibt ja so Bands, die sind einfach gut. Und Led Zeppelin gehört für mich dazu.
Versetzt sich das so ein bisschen in die Zeit zurück oder ist das so ein bisschen zu viel da rein interpretiert?
Das ist ein bisschen viel interpretiert.
Ja, ne? Ja. danke für das klare Wort. Du warst ja in der Zeit zu Hause mit deiner Mutter. Hat Kai dir ab und zu, du warst wahrscheinlich noch zu klein, dass Kai hätte denken können, so, ey, der Junge kann mit dieser Musik in irgendeiner Form was anfangen.
Nee, bleib mal schön bei Indiana Joe.
Nee, das ging ja später los.
Ja.
Das war wirklich mit der Zeit, wo ich mir die Gitarre rübergeholt habe und er dann irgendwie angefangen hatte, mir Sachen vorzuspielen oder ich Sachen gehört habe. Da ging dann, was ich gerade mit den Beatles erzählt habe oder so, dass es da eben noch eine Welt neben den Bay City Rollers und ABBA gibt.
Ja.
Und dann von da aus ging dann mein Weg quasi erstmal Richtung Hardrock-Geschichten, Van Halen, diese ersten Sachen und Scorpions auch irgendwie, Thin Lizzy, und da war ich dann in meiner Welt. Hab dann, wie gesagt, angefangen Gitarre zu spielen, und da war ja noch eine Welt ohne Social Media, ohne Handy, ohne Internet. Was hat man abends gemacht irgendwie?
Ich glaube, es gab noch nicht mal Fax.
Nee, gab auch noch keine CD. Da ist man noch, wie gesagt, Montagmorgen oder Montag nach der Schule oder Samstag irgendwie nach Hannover gefahren mit der Bahn und hat sich dann die Thin Lizzy Live-Platte gekauft, weil man die unbedingt haben wollte, weil die da erschienen ist. Ne?
Ja.
Und ich habe Gitarre geübt dann. Und dann war aber Kai schon in Hannover. Und wir hatten zwar so ein paar Kämpfe mit der Klampfe noch und haben uns dann auch mal geprügelt um das Ding. Und irgendwann habe ich da auch meine eigene Weihnachten bekommen, weil das dann so nicht weiterging. Aber das war die Initiation eigentlich.
Wann hast du denn deine erste Gitarre überhaupt in die Griffel bekommen? War das auch auf dem Internat?
Boah, das weiß ich nicht. Nee, das war später. Das war später. Und da wollte ich unbedingt eine haben, habe dann noch eine bekommen. Ich würde mal sagen, es war jetzt nicht eine weltmeisterliche Gitarre.
Warum eine Gitarre haben?
Weil ich Gitarre spielen wollte.
Weil du Led Zeppelin nachspielen wolltest? Nee, oder weil du andere Jungs gesehen hast, die geklimpert haben, was so cool
fandest? Genau, ich wollte einfach eine Gitarre haben und wollte gucken, wie das geht, weil ich fand es spannend. Ich hatte jetzt Bock drauf. Und,
da warst du wie alt?
Ich weiß es ehrlich gesagt, so 15, 16 oder so. Also da war ich jetzt schon nicht mal ganz jung irgendwie. Da hatte ich auch schon Freunde, die hatten auch Gitarren. Ja, so. Und
das war dann Gitarre oder?
Ja, das war nicht das, was ich wollte. Ja, ich wollte so eine Western-Gitarre haben mit Stahlseiten, und dann, wie das bei meinem Papa immer so war, habe ich dann irgendwie so eine Nylon-Gurke gekriegt, wo ich dann irgendwie der Wanderfalke drauf hätte spielen können. Dann habe ich das Ding genommen und habe ein F-Loch reingeschnitzt, ja. Und Stahlseiten draufgezogen. Die habe ich auch behalten, bis ich bei Fury den Song Kick It Out geschrieben habe. Dann habe ich sie nämlich aus dem Fenster geworfen, wie in dem Song, weil ich fand die so scheiße und konnte nicht mehr drauf spielen. Und so lange habe ich die gehabt.
Das heißt, es war eine Nylon-Seitengitarre, wo du Stahlseiten drauf...
Genau.
Das
hat gehalten, ja. Aber es klang beschissen. Aber es funktionierte.
Ja.
Und ich fühlte mich damit irgendwie besser.
Hast du Unterricht gehabt?
Nee.
Sondern... vom Kollegen was zeigen lassen.
Ja. Am Anfang die Trimmlich-Melodie, und dann irgendwann kamen meine Jungs und haben mir gezeigt, guck mal, den könntest du mal so greifen und so. Das hat aber noch lange gedauert. Ich habe dann eher drauf rumgetrommelt und gesungen und konnte 3 Akkorde spielen oder so. Und dann irgendwann kam es dann.
Und die Gitarre hast du dir, Thorsten, auch ab und zu mal ausgeliehen? Oder war das so dieses große Brudersyndrom? Ah, guck mal, der macht da was cool irgendwie, ich will auch.
Ja gut, ich habe mir die immer rübergeholt ins Zimmer und habe dann rumgedaddelt. Und dann der Unterschied zwischen Kai und mir ist, glaube ich, auch, dass es, um es stumpf zu sagen, er ist wahrscheinlich im Grunde genommen, simpel gesagt, talentierter und ich arbeite mehr.
Ne?
Okay. Und dumm ist nur, wenn man... Also das, ich habe dann gleich angefangen, das in richtige Bahn zu lenken. Ich habe dann auch relativ schnell das gelernt, hatte dann Peter Bursch Gitarrenbuch und habe dann mit meiner eigenen Klampfe, ich habe halt einfach auch geübt und gelernt und habe das gecheckt und wusste dann auch, okay, so geht das. Jazz hat mich dann irgendwie nicht so interessiert, aber den Rest konnte ich und solieren konnte ich auch. Ich habe dann auch Unterricht gehabt ein bisschen, habe mir dann auch eine billige E-Gitarre gekauft und über so ein Röhrenradio angeschlossen, dass das ein bisschen klingt wie B.B. King auf Droge. Und so hat sich das weiterentwickelt. Hatte dann ein klares Ziel und habe das dann immer umgesetzt. Ne? Und Kai ist dann irgendwann Richtung Gesang, Texten, Kreativ, Wahnsinn hingegangen und hatte dann auch in seiner Truppe, die haben so eine kleine Bande gehabt in Isenhagen und in Großburg-Wedel von so Nerds. Und da waren auch gute Gitarristen dabei, richtig gute Jungs. Und Kai ging dann in Richtung Texten, Texte machen und singen und rumproduzieren, Blödsinn machen. Ja, und ich war dann immer mehr der Instrumentalist. Ne? Mit dem Singen, das kam bei mir relativ, relativ spät erst.
Nimm ich mal kurz an die Hand, da warst du so 10, Kai war 17, noch schon später. Nee, da war 17, ich älter.
War ich so 12, ja. Würde ich sagen, ja. 12, 13, kurz vor dem Tod von unserem Vater, und Kai dementsprechend älter, da ging der Wahnsinn ab. Aber das weiß Kai besser irgendwie, wann die Isenhagener Mafia?
Das war hauptsächlich vorher. Ja. Also ich bin ja mit 19 bin ich weg zu Hause.
Ja. Und, du bist wann vom Internat nach Hause?
Mit 14.
Und dann Jahre. Warst du 5 Jahre, 4, 5
dann
Jahre zu Hause?
Dann war ich da bis zur 12. oder so.
Ja.
Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann hat mein Vater beim Kreiswehrersatzamt angerufen und hat gesagt, mein Sohn hat die Schule beendet, Sie können ihn jetzt einziehen.
Also du hättest 13 Jahre fürs Abitur gemusst?
Ja, ja. Ich habe nach der 12. einfach die Schnauze voll gehabt.
Und hattest du dein Fachabi oder sowas?
Das ist ein normales, ja, nennt man das, ne? Genau.
Ich glaube schon, ne?
Und wollte ich jetzt aber nicht mehr weitermachen. Und dann musste ich zum Bund irgendwie, weil...
Das gab Stress mit deinem Vater wahrscheinlich.
Nur mein Vater war der Meinung, ich sollte zur Bundeswehr. Und ich sollte jetzt nicht, wenn ich jetzt das Abi nicht so machen würde, dann sollte ich jetzt nicht irgendwelchen Scheiß bauen, sondern dann muss ich mal, haben sie gedient. Ja, also war halt so drauf. Und dann hat er da wirklich angerufen und hat mich verpfiffen auf gut Deutsch. Sonst hätte ich mir noch ein bisschen Zeit gehabt. Und das war ja diese Zeit, wo man briefkastenmäßig verweigern konnte. Aber genau in diesem Jahr wurde es revidiert. Und es hieß, wer bis zu dem und dem Zeitpunkt seine Zivildienststelle nicht angetreten hat, muss trotzdem zum Bund. Ja. Das hatte ich nicht, obwohl ich verweigert habe, aber musste dann halt zum Bund. Und da bin ich dann auch geblieben, bis er gestorben ist. Und vorher war es halt so, dass ich ein paar Jungs hatte, die Isernhegener Mafia oder Muttertag hieß die Band. Und mit der Truppe habe ich dann immer Musik gemacht. Und genau wie Thorsten gesagt hat, wir waren mehr so drauf, dass wir nichts nachgespielt haben, sondern wir haben uns am Wochenende immer getroffen.
Die hast du gegründet oder die habt ihr gegründet, okay, kurz nachdem du aus dem Internat nach Hause kamst? Oder?
Nee, das dauerte noch ein bisschen. Ich würde mal sagen, so 16 bis 19, das war so die Zeit, die letzten 3 Jahre.
Okay. Und habt ihr einen Proberaum gehabt?
Nee, wir hatten ein Wohnzimmer. Und wenn die Eltern nicht da waren, war es ein Studio. Wir hatten eine Vierspur und eine 301 von Roland, so ein Echo-Gerät, wo man 3 Sachen reinstecken konnte. Ein Mikrofon, eine Schlagzeugmaschine und eine Gitarre.
Ja. Ah, okay.
Und dann ging's los. Und dann haben wir einfach gechillt.
Also ihr habt gar nicht klassisch in einem Proberaum zum ersten Mal quasi als Band, sondern mit einem Vierspur.
Wir hatten auch nur einen Live-Auftritt, wo der zweite Mann mit mir in den Vorgarten gekotzt hat, weil er so nervös war, dass er auf die Bühne musste.
Ja, klassischer erster Auftritt halt. Ne?
Genau, das war. Und ansonsten sind wir eigentlich nie aufgetreten, weil wir haben einfach Songs geschrieben und Spaß gehabt.
Ja.
Also ich habe das Musikmachen durch Spaß, wenn andere gelernt, wenn andere in die Diskothek gegangen sind, waren wir zu Hause mit ein paar Bier und was sonst noch so gab und haben Musik gemacht, das ganze Wochenende. Das fanden wir irgendwie cool.
Ja.
Und das hat mich auch so fasziniert, dass ich bei der Musik geblieben bin, weil ich habe dann irgendwas gefunden, wo ich mich ausdrücken konnte.
Ja.
Und austoben konnte.
Finde ich total spannend, weil die meisten, also ich zum Beispiel, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ich wollte vor allem laut. Ich wollte einen Proberaum, ich wollte einen richtigen Schlagzeuger und so. Aber ihr habt ja komplett den umgekehrten Weg eigentlich.
Wir waren auch nicht leise, deswegen ging das nur, wenn die Eltern nicht da waren. Aber weil wir hatten ja dann ein kleines Studio, was wir dann in die Stereoanlage angeschlossen haben. Und dann ging es ab. Ja. Eine alte RX-11-Schlagzeugmaschine und dann gib ihm.
In der Mietwohnung.
Genau, und dann haben wir deutsche Texte und eine Mietwohnung. Wir hatten das, wir kommen ja so, wie gesagt, die gehobene Mittelschicht, ein Familienhaus war angepfiffen.
Ja.
Und die anderen beiden wohnten in Isernhagen, wir in Großburg-Wedel zu der Zeit. Und das waren immer so 5 Kilometer, die man dann nachts nach Hause gelaufen ist oder so, zu später Stunde.
Mhm.
Oder manchmal habe ich dann auch bei Schause und Martin gepennt, das waren meine beiden dicken Kumpels.
Mhm.
Und dann, wenn die Eltern nicht da waren, gehörte die Bude uns.
Mhm. In welcher Form, Thorsten, hast du daran teilgenommen oder durftest du überhaupt?
Nein. Nee, ich hatte gar nichts mit zu tun gehabt. Ich habe das immer mit großen Ohren und großen Augen halt genossen, wenn ich mal was hören durfte. Irgendwie damals gab es dann ja nur Kassetten oder sowas.
Ja, aber immerhin. Ich meine,
und ich fand das, abgefahren. Und aber Grunde ist die Schule bei KMW die gleiche. Also ich hatte dann auch meine erste richtige Band war auch kein. Also uns anders zu sagen. Ich bin kein Freund von 15 Minuten Blues-Sessions.
Ja.
Du
willst Songs schreiben, die auf den
Punkt
kommen.
Ich will Songs schreiben. Ich will auch, wenn wir Session gemacht haben damals mit meiner ersten Band. Dann war das immer so, dass wir quasi so Fake-Gigs gespielt haben im Proberaum. Also ich habe dann irgendwie entweder eine Ansage gemacht, ey, pass auf, der nächste Song ist von unserem Schlagzeuger Frank und der geht ungefähr so, Frank, fang an. Und dann hat Frank einfach irgendwas angefangen und wir sind alle eingestiegen. Und dann wir haben, also das ist auch immer noch heute so, dass der schönste Teil dieses ganzen Berufs oder dieser Berufung ist das Kreativsein. Dieses permanente Repetieren von Dingen, das finde ich gar nicht so geil. Also, und das Live-Spiel macht auch Spaß, aber dann irgendwann merkst du auch, dann kommt auch so ein Arbeitsteil dazu. Und da muss man immer gut auf sich aufpassen. Aber kreativ sein, der Moment, wenn man einen Song geschrieben hat, irgendwo, egal wo du bist, und du hast das Gefühl, wow, das ist aber echt ganz geil. Und du siehst die funkelnden Augen von deinen Jungs oder Mädels um dich herum. Das ist das, warum ich eigentlich immer noch dabei bin.
Kai, du musstest dann, also du hattest Bock irgendwie Musik zu machen, Songs zu schreiben, die aufzunehmen, Bier zu trinken mit deinen Kumpels und dann musstest du aber zum fucking Bund.
Oh yeah, yeah.
How awesome.
Ja, aber das ist halt so, ne?
Wie weit war die Kaserne entfernt von deinem Heimatort?
Das ist unterschiedlich, ich hatte 3. Also.
Warum 3?
Naja, weil die Grundausbildung fand in Munsterlager statt. Kein Mensch, kein Tier, ein Panzergrenadier hieß das. Da habe ich Grundausbildung gemacht, für kurze Grundausbildung. Das war jetzt nicht so prickelnd irgendwie. Das war diese Zeit, wo die RAF auch immer so Munitionsdepots ausgehoben hat und wir mussten dann nach 6 Wochen schon mit einer scharfen Knarre da rumlaufen und auf die Munitionsdepots aufpassen, während der Rest auf Manöver war. Und das war manchmal schon so ein bisschen unheimlich. Und danach wurde dann gefragt, wer wo was kann. Und sie suchten einen Fotografen. Und dreist wie ich war, habe ich gesagt, ich kann fotografieren und entwickeln, weil ich mich mal ein Bild entwickelt habe und auch schon mal ein Foto gemacht hatte.
Eins, ja.
Das fand ich aber spannend. Und dann landete ich beim Militärisch-Geografischen Dienst in Buxtehude im Generalstab und habe theoretisch eine Ausbildung gemacht als Repo-Fotograf und Siebdrucker. Das fand ich total super, so eine verkürzte Kiste.
Aha.
Da habe ich zwar im Winter kein Tageslicht mehr gesehen, weil ich morgens in die Dunkelkammer bin, genau, und abends wieder raus.
Ja. Ja. Mhm.
Aber das war spannend, weil ich was gelernt habe. Und das, dieses Fotografie-Ding und auch diese Siebdruck-Variante hat sich bei mir bis heute irgendwie manifestiert und ist geblieben. Ich finde das nach wie vor spannend.
Mhm.
Und mache immer noch Dinge, die mit Fotografie zu tun haben. Hauptsächlich mache ich jetzt aber bewegte Bilder irgendwie.
Ja.
Aber das war okay. Und im Grunde genommen, wenn ich jetzt zurückdenke, war die Zeit auch völlig okay, weil danach ist dann das passiert, was mit meinem Papa passiert ist. Der ist gestorben.
Mhm.
Das haben sie mir dann beim Bund auf ganz charmante Weise beigebracht, wie die immer so sind. Sehr empathisch.
Nämlich gar nicht. Ja.
Mhm. Doch, Herr Wingenfeller, Ihr Vater ist tot. Das war, genau so war es.
Mhm.
Kommen Sie mal bitte zum Kommandeur. Ich gehe rein. Ich wusste es aber schon. Der Kommandeur sagt einfach nur, Herr Wingenfeller, Ihr Vater ist tot. Da dachte ich mir, na gut, dann wird das wohl so sein. So sind die da manchmal. Und dann haben sie mich entlassen, weil mein Bruder, der Große, der war auch beim Bund. Und zwar war der Offizier, 12 Jahre.
Mhm.
Und einer in der Familie reichte. Deswegen wurde ich dann vorzeitig nach 12 Monaten entlassen.
Okay.
Dann war ich wieder raus.
Und da war die Ausbildung aber auch schon beendet?
Nee, die Ausbildung war schon, das war ein Kurzding. Das ist ja nicht eine richtige Berufsausbildung, weißt du, wo ich den Schein habe, sondern ich wurde ausgebildet, damit ich Reproduktionsfotografien in Luftaufnahmen und irgendwelche Krummis fotografieren kann, die frisch zum Bund gekommen sind und ein Foto für einen Truppenausweis brauchen. Auf der anderen Seite habe ich gelernt, wie man mit der Siebdruckmaschine umgeht, ja, wie man das macht, wie man die Folien belichtet und hinterher den Siebdruck macht und die Siebe behandelt. Das war sehr spannend, weil das habe ich dann auch für mich benutzt und privat irgendwelche Sachen gedruckt während der Bundeswehrzeit, wofür ich auch dann auf Small gekriegt habe vom Bund.
Mhm.
Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Und danach habe ich dann einfach wieder beschlossen, ich gehe jetzt zur IGS nach Langenhagen und mache mein Abi weiter.
Ah, okay, du bist dann nochmal zur... Ist das eine Abendschule oder sowas?
Nee, das ist eine IGS, das ist eine integrierte Gesamtschule.
Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht. Okay. Aha. Weil du mit dem Abi dann was machen wolltest?
Keine Ahnung. Ich habe es auch nicht gemacht.
Musik.
Ich bin dann nach Hannover gezogen in eine Einzimmerwohnung und bin dann leicht durchgedreht. Hab dann viele, viele Dinge ausprobiert, auch Drogen und sonst was und hatte Spaß. Aber dabei ist leider meine Schule so ein bisschen auf dem Abstellgleis gelandet.
Kaum vorstellbar.
Kaum vorstellbar, ja. Hab ich auch wieder. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, weißt du was, jetzt machst Musik.
Und das war 82 sowas? 2 Jahre nach dem Tod?
Ja, also 82, 83 habe ich das dann spannend gefunden,
ja.
und fing dann an, Leute zu suchen, mit denen man das tun kann, und wurde dann auch fündig.
82, 83, Thorsten, wo warst du da in deinem Leben?
82, 83 war ich noch auf der Schule.
Ja, Abi gemacht.
Genau. Und was man halt so macht. Ne? Ich habe da schon richtig viel Musik gemacht, halt Gitarre gespielt.
Mhm.
Hatte da, glaube ich, schon, 83 ging es los mit den Anfängen meiner ersten richtigen Band.
Ja.
Und wir waren so, auch war so eine Schülerband, aber eben ein bisschen die anderen Jungs.
Also was heißt nicht, das?
Ja, es gab halt viel Funk-Bands, so Jazz-Rock-Bands und alles, so ein bisschen Krams.
Verkopft,
ja. Genau. Mhm. Und viel Sportmusik und
Flitzefinger.
Und wir waren eben so 83, 84 ging das los, haben wir viel diese englischen Sachen gehört, viel Punk, Post-Punk und Indie-Kram, Chameleons, The Sound, die Anfänge. Joy Division war,
ja,
genau.
Ja.
Und ja, genau sowas, ne?
Mhm.
The Smith, die U2-Anfänge so ein bisschen mitgenommen schon.
Mhm.
Und Velvet Underground und so ein Kram und auch Throbbing Gristle und sehr viel auch das Zeug gelesen, was man dazu liest. Und wir waren halt die Jungs mit den Lederhosen und den dunklen Augen und
ja.
Und ich sag auch immer, das einzige Mal, dass ich vielleicht wirklich Rockstar war, war vielleicht in der Zeit dann irgendwie 84, 85 dann auf diesem Gymnasium Großburg-Wedel, weil wir anders waren.
Ja.
Und wir waren...
Wir waren die Freaks.
Wir waren die Freaks, wo die Mädels aber auch drauf standen, gerade auf unseren Sänger, auf Kai Schiering, der jetzt mittlerweile Bassmann bei Terry Hoax ist.
Mhm.
Und wir hatten einen Übungsraum und haben da halt unser Ding gemacht, weit ab von der Welt. In Wetmar, weißt du, wo da ist. Ich mag ja gerne manchmal die Provinz, weil du da kümmerst du dich nicht um Berlin, Hamburg oder irgendeinen Scheiß.
Mhm.
Und machst das, was irgendwie so aus den 5 Jungs herauswächst. Ja, und da haben wir halt mit dem Fahrrad unsere Klamotten hingefahren, immer 3-mal in der Woche und haben Musik gemacht.
Ist dann auf dem Fahrrad immer so ein Nieselregen der Kajal verschmiert, oder?
Zum Beispiel. Das ist ja das, was ich meinen Kindern immer versuche beizubringen. Im Moment, wir hatten irgendwie, ich bin zweimal gefahren auch. Wir hatten einmal einen Übungsraum auch in der Schule. Ja. Und da habe ich meine Gitarre hingefahren. Ja. Und dann bin ich zurückgefahren und habe meinen Verstärker hin aufs Fahrrad gepackt und bin wieder hingefahren und habe das hingebracht. Und alle, die gucken mich immer fragend an und denken, wieso hatte ich denn keiner gefahren mit dem Auto? Weil es kein Auto gab, du Arschgeige.
Ja. Wir hatten ja nichts, nur Kajal.
Wir hatten ja nichts, ne? Damals vor dem Krieg.
Ja.
Ja, und da hatte ich auch, wie gesagt, Kai war in Hannover und da war Kai weit weg, aber wir haben uns aber ab und an immer gesehen. Und irgendwann gab es dann einen ganz lustigen Moment, das war Live Aid, glaube ich, das war 85, richtig?
Das große Benefits-Konzert.
Genau.
Ne?
Genau. Ja. Und damals gab es eben keine Studios in der Form oder Home-Studios oder Laptop-Studios und wir wollten eine Demo aufnehmen mit All My Colors und sind dann zu schon Kai und Christoph.
Und also, Kallas war deine damalige
genau,
Band.
Genau, ja. Genau. Dann nach Hannover gekommen und haben dort in dem Übungsraum von den Jungs, also der quasi Vorband von Fury zum Teil, am Tag von Live Aid 4 Songs aufgenommen auf eine Vierspur.
Und okay, Kai so, und das Datum merkt man sich natürlich.
Ja klar, ne? Weil das ein geiler Tag war. Und wir
also Live Aid gesehen? Nö, ich habe selber Musik gemacht.
Nee, doch, wir haben es gesehen.
Wir haben auch geguckt.
Ah ja, okay.
Ja. Aha. Und da kreuzen sich dann die Wege so und Kai hat sich das so angehört, was der kleine Bruder so macht.
Aha.
Und daraus, da waren wir, glaube ich, in der Idee dann vielleicht mal Christoph und Thorsten Wingfelder zusammen zu kombinieren für eine neue Band, ist da, glaube ich, so ein bisschen so slightly geboren worden.
Ich fand das ganz spannend. Also ich fand das ganz cool, die Band aufzunehmen. Ja. Und ich fand das, weil da waren schöne Sachen dabei. Ich war jetzt immer nicht so ganz glücklich mit dem Gesang und so, aber ansonsten fand ich das einfach eine coole Band mit coolen Songs. Und zwar, das wollte ich meinem Bruder den Gefallen tun. Und, aber im Endeffekt konnte man hören, wo er hingeht. Das fand ich irgendwie spannend.
Ja.
Und als ich dann die Band, die ich dann hatte, Johnny's Drunkade, die war in Hannover schon ganz gut angepfiffen. Das ging schon. Also wir haben da schon schöne Shows gespielt und so, aber irgendwie kamen wir nie weiter. Und irgendwie waren wir auch nicht da, wo ich irgendwie hin wollte. Und die haben sich dann irgendwann aufgelöst. Zwischendurch hatte ich einen Plattenvertrag. Und dann kam irgendwann dieser Moment, wo ich mir dachte, da war da was.
Ganz kurz, du hattest einen Plattenvertrag oder die Band?
Nee, ich hatte einen Plattenvertrag.
Okay.
Mit meinem Kumpel Pips, der auch noch aus Isenhagen kam, von der alten Muttertag-Variante. Weil das hat sich irgendwann gesplittet, als ich nach Hannover gegangen bin. Weil ich wollte es dann machen. Also ich wollte es auch wissen. Ich wollte Musik wirklich zu meinem Lebensinhalt machen. Und war auch bereit dafür, was zu riskieren. Ja. Das ist ja immer dieses Ding. Die meisten jugendlichen Bands aus Schulen trennen sich, weil der eine dann doch lieber Erdkunde studieren möchte. Ja. Und der andere sagt, nee, scheiß auf das Studium, ich riskiere das. Jetzt, ich gebe mir 2 Jahre und entweder das funktioniert nicht.
Also auf eine Karte quasi.
Ich bin die B-Abteilung.
Ja.
Und das habe ich halt gemacht mit Pips irgendwie dann angefangen. Und wir hatten dann bei Frank Bornemann, das ist der eigentlich das Mastermind von Eloy, der hatte ein Studio in Hannover, das Horus-Studio, wo die ganzen Metaler immer aufgenommen haben.
Horus kenne ich auf jeden Fall.
Da habe ich auch gearbeitet irgendwie so als Hiwi für alles, schmieren sie die Brötchen für die Metal-Jungs und so.
Das war so die erste Band, die da im Studio war als
Studio. Das weiß ich nicht mehr, ey. Irgendwas Deutsches. Ey,
Horus war, da waren viele. Oder?
Tja, die ganzen Deutschen, Sinner, Running Wild, alle wie sie da
hießen. Warlock.
Halloween. Das war die Baustelle.
Ja.
Nee, und wir hatten dann da einen Produzenten und einen Plattenvertrag und haben mit 3 verschiedenen Produzenten die ganzen Songs 3-mal aufgenommen sozusagen. Und währenddessen habe ich die Fanpost für Eloy bearbeitet. Und damit habe ich mein Geld verdient.
Schon mal üben. Für den eigenen großen Erfolg.
Das war aber auch nicht besonders erfolgreich. Ich dachte, jetzt geht's durch die Decke und so, aber das hat nicht funktioniert. Und dann kam irgendwann der Moment, wo sich die Dinge so ergeben haben, dass es dann da hingehen musste.
Dann kam Brüderchen.
Genau, dann ging ich zurück, theoretisch, zu dem, was vorher war. Und dann blieb nur noch der Kern über von uns, eigentlich genau 2 Menschen, die in der Band spielten, Chinese Drunkade, die ich vorher hatte, und zwar Rainer und Christoph waren da auch schon drin. Und die blieben über. Und dann mussten wir uns irgendeinen Bassisten besorgen, da habe ich einen angerufen, den ich kannte, und dann mein Brüderchen, und dann haben wir mal eine Session gemacht irgendwie und gucken mal, was da so passiert, und
ja,
das war's.
Und wohin das dann führte, das besprechen wir in der nächsten Episode.
So sieht's aus.
Ich danke euch.